So, ich bräuchte als erstes ein freiwilliges Ehepaar, das möglichst kein Knoblauch gegessen hat. Freiwillige vor. Ihr müsst nichts sagen, ihr müsst nur was demonstrieren hier. Ich brauche euch quasi als Anschauungsobjekt. So, Leute, wer hilft? Ah, ja, sehr gut, die Tjaats. Auf euch kann man sich immer verlassen. Ihr dürft mal richtig hier vorne hinkommen. Wendet euch mal einander zu, guckt euch an. Bisschen näher. So, jetzt gebt euch mal die rechte Hand. Und mit der anderen, fasst ihr so an die Schultern des anderen. So, jetzt Nase an Nase, Stirn an Stirn. Und so dürft ihr mal einen Moment stehen bleiben. So, das, was die Tjaats hier so wunderschön vormachen, das ist ein Hongi. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gehört hat, was ein Hongi ist. Ein Hongi ist das traditionelle Begrüßungs- und Willkommensritual der Maori in Neuseeland. Man kommt sich also so nahe wie die beiden gerade. Man verweilt Nase an Nase beieinander, sodass man den Atem des anderen spürt. Stimmt's? Spürst du Daniels Atem? Ja, okay, sehr gut. Man tauscht also quasi den Lebensatem aus und man lehnt Stirn an Stirn und das bedeutet eigentlich, man tauscht auf diese Weise die Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte miteinander aus. Durch dieses Ritual, so werden auch Fremde in Neuseeland von den, also wenn sie die Ureinwohner dort treffen, dann werden sie so begrüßt und durch dieses Ritual wird man aufgenommen in den Kreis der Menschen, die dort leben. Man ist nicht länger Fremder, nicht nur Besucher, nicht nur Manuhiri, sondern man wird zu Tangata Wehuna, einem Bewohner und Menschen des Landes, der die gleichen Rechte hat und der die gleichen Pflichten hat wie jemand, der in dieses Land gehört. Und vor vielen, vielen tausend Jahren, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht vor vielen, vielen tausend, aber als die quasi noch dort alleine lebten, dann war das so, ein Besucher bekam das Recht, mit die Ernte einzufahren, also mit von diesem Land Nutznießer zu sein, aber er hatte auch die Pflicht, wenn es zum Kriegsfall kam, mit in den Krieg zu ziehen. Also man war einer von diesen dort. Vielen Dank für eure Demonstration. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. So, wir springen in ein Land von vor vielen tausend Jahren jetzt tatsächlich. Da ist eine große, weite Landfläche voller Potenzial und Verheißung. Da drin liegt wirklich geballte Schöpfungskraft. Und diese Spannung, die diese Schöpfungskraft in sich hat, die ist förmlich mit Händen zu greifen. Man weiß, hier wird bald etwas ganz Gewaltiges geschehen. Und da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Lesen wir in 1. Mose 2,7. Da ist also ein gewaltiges Ausatmen Gottes und der Mensch atmet den Atem Gottes ein. Und er schlägt die Augen auf und was sieht wohl dieser Mensch so als erstes? Was nimmt er wahr? Vielleicht diese Weite des Himmels, vielleicht diese wunderbare Umgebung, vielleicht aber spürt er auch die kalte Erde unter sich, springt auf und beginnt die Gegend zu erkunden. Ich würde mit euch gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Da ist also Gott der Schöpfer und er legt im wahrsten Sinne des Wortes Hand an. Also da ist ganz viel schöpferische Kreativität unterwegs, viel schöpferische Energie. Und Gott nimmt einen Klumpen Ton und formt erstmal, er gestaltet. Und in einem zweiten Schritt dann bläst er diesem gestalteten Menschen seinen Lebensatem ein und gibt diesem Menschen eine Mund-zu-Nase-Beatmung. Jetzt stell dir vor, ich möchte gerne eine kurze Gedankenreise mit euch machen. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Ihr könnt auch gerne einfach mal die Augen zumachen, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Stell dir vor, du bist dieser erste Mensch. Jetzt bist du geformt. Du liegst auf dem Boden, geformt nach Gottes Bild. Du bist gut gemacht. Es gefällt ihm, was Gott sieht. Und dann beugt sich Gott über diesen Menschen. Er beugt sich über dich. Sein Gesicht nähert sich deinem Gesicht. Er kommt näher und näher und noch näher. So nah, dass kein Blatt mehr zwischen sein und dein Gesicht passt. Und dann atmet Gott aus. Er gibt dir eine Mund-zu-Nase-Beatmung und du atmest ein. Und da kommt Leben in dich. Du schlägst die Augen auf und schaust in das Gesicht Gottes. Du atmest aus und wieder ein. Dein Atem vermischt sich mit dem Atem Gottes, der dir immer noch ganz nahe ist. Und du bist eine lebendige Seele. Und das, ihr Lieben, das ist die Urform und der Kern des Gebets. Diese intime, vertraute Gemeinschaft mit Gott, ohne große Worte. Gott anschauen und von ihm angeschaut werden. Ich stelle mir das so vor, das ist wie so eine gute, langjährige, vertrauensvolle, liebevolle Beziehung, wo man eben nicht unablässig reden muss, sondern auch gemeinsam ganz angenehm schweigen kann, sich genießen kann. Gott schaut dich an. Wenn du dir das vorstellst, welchen Ausdruck siehst du auf Gottes Gesicht? Was nimmst du wahr? Ist da Liebe, Zuneigung, Freude? Vielleicht nimmst du auch, vielleicht siehst du das, Enttäuschung, Verärgerung, Ablehnung? Oder ist das Sehnsucht? Was wir nah wahrnehmen, hat ja ganz viel mit unserer Geschichte zu tun, mit unserem Bild von Gott. Das, was da wirklich ist, das ist der unendlich liebevolle Blick des himmlischen Vaters auf dich, sein Kind. Sein Gesicht strahlt, wenn er dich sieht. Ich liebe das so im aaronitischen Segen am Ende. Da heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist ein leuchtendes Angesicht. Da sind Augen, die sprühen Freudenfunken. Da ist Begeisterung, da ist pure Annahme, Liebe, Zuneigung, Wertschätzung. Und ihr kennt das aus eigener Erfahrung, wenn ihr Kinder habt oder Enkel oder ihr wisst es auf jeden Fall, wenn ihr auch große Kinder schon habt, wie das war. Ihr habt das bestimmt auch schon mal beobachtet, wenn so ein Baby vielleicht 3, 4 Monate liegt und da beugt sich ein Elternteil drüber und strahlt das Kind an. Und irgendwann ist das ein gegenseitiges Hin und Her. Das ist wie so ein Band irgendwie, was sich da zwischen den beiden spinnt. Und da ist ganz viel Strahlen einfach. Das geht hin und her. Das, was das Baby auf dem Gesicht der Eltern sieht, das spiegelt es auf seinem Gesicht wider. Und so ist Gott. So schaut Gott uns an, mit Augen voller Liebe, Erbarmen, Freundlichkeit, Güte. Da ist alles im Überfluss. Und ich glaube, das ist auch dieser Moment, da sehnt sich Gott so nach, dass er uns in diese Beziehung zu ihm, also Gebet ist nichts anderes als gelebte Beziehung, dass uns Gott in diese Beziehung hineinholen will, neu zurück, dass wir ihn anschauen, dass er uns anschaut, dass wir seinen Blick wahrnehmen und dass wir wirklich befreit durchatmen können. Das ist Gottes Einladung. Es hat wirklich ganz viel mit dem Atem zu tun. Und das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen. Wenn du atmest, dann hat das ganz messbare Auswirkungen auf deinen Körper. Der Cortisolspiegel sinkt, unsere Herzfrequenz wird langsamer, der Blutdruck sinkt, die Muskeln entspannen sich, wirbelnde Gedanken kommen ganz langsam zur Ruhe. Und es bedeutet, auch wenn ich ganz langsam und bewusst atme, ich mache Pause und komme zur Ruhe. Und ich erkenne an, so, du bist Gott, ich bin es nicht. Beten mit dem Atem. Vielleicht schrillen bei dir jetzt alle Alarmglocken. Ist denn das nicht irgendwie total esoterisch? Es gibt da ganz viel im Moment, Atemtherapie und alles Mögliche. Aber ganz ehrlich, unser Lebensatem kommt von Gott. Er hat uns geschaffen als lebendige Seelen. Atem ist von ihm. Er hat sich das ausgedacht, dass unser Körper durch seinen Lebensatem belebt wird. Und ich finde, wir sollten uns das nicht klauen lassen. Das ist etwas, was ein ganz großes Geschenk für uns ist, damit zu arbeiten, damit zu beten, damit zu leben. Vielleicht fragst du dich, ja, komisch irgendwie, wie kann das aussehen? Was soll das Ganze? Vielleicht ist das für dich sehr fremd. Diese Form nennt man auch kontemplatives Gebet. In meinem Leben hat es mal mehr, mal weniger Raum. Aber eigentlich hilft es mir immer, auch gerade in stürmischen Zeiten, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Wie kann das gehen? Wenn ich das praktiziere, dann suche ich mir einen ungestörten Ort. Ich versuche, bequem zu sitzen, nicht so zu hängen. Also das ist meistens nicht hilfreich, dann schläft man irgendwann ein. Ich nutze oft tatsächlich auch einen Gebetshocker. Ich spreche ein kurzes Gebet, lade Gott ein, füll du hier Zeit und Raum, füll du mich. Öffne die Hände und bin still. Ich stelle mir tatsächlich oft einen Timer. Am Anfang reichen meistens 15 Minuten. Man kann das auch 20, 25 Minuten machen. Und dann schaue ich Gott an. Ich lasse mich anschauen. Und manchmal ist es total unspektakulär, meistens eigentlich. Aber manchmal sehe ich auch dieses strahlende Angesicht Gottes. Dann nehme ich wahr, wie sehr er mich liebt. Und die Erfahrung ist auch, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Ich gehe meine To-Do-Liste rauf und runter, ich schicke Gedanken weiter. Das ist wie so eine kleine Blaskapelle, die so immer wieder ihre Kreise durch meinen Kopf zieht mit ihrem Täterä und dann immer zu sagen, okay, Täterä weiter. Es ist auch ein bisschen frustrierend manchmal, aber ich finde das unglaublich spannend, dass es oft so nach 10 Minuten so ist, tatsächlich, dass ich merke, jetzt kommt so ein Friede, jetzt komme ich wirklich zur Ruhe. Und das tut so gut. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich schon darüber predige heute, dann muss ich es ja auch irgendwie mal vorher wieder öfter praktizieren. Und ich hatte echt eine sehr, sehr volle, sehr anstrengende Woche und mir war überhaupt nicht danach. Und ich habe mich dann am Freitag war es, glaube ich, gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach. Und es war so gut. Also da habe ich gedacht, so wie krass. Also warum vergisst man das immer wieder, dass einem das eigentlich so gut tut, dass das so was Wohltuendes, Heilsames ist. Vielleicht denkst du jetzt, bin ich überhaupt nicht der Typ für und ich brauche Action und muss was machen. Aber ich glaube, es geht doch darum, es mal auszuprobieren. Für mich ist es auch ein Bekenntnis. Es ist nicht nur dieses, ich profitiere davon, sondern es ist auch ein Bekenntnis für mich davon, es kommt nicht nur auf mich an. Also wir starten ja oft in den Tag und sind voller Energie und To-Do-Listen und was wir alles machen und leisten müssen. Und oft halten, ist es ja eigentlich ein Bekenntnis, ich bin unglaublich wichtig. Und wenn es nur 10 Minuten sind, das ist für mich oft ein Moment zu sagen, ich bin gar nicht so wichtig. Die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich jetzt einfach mal 10 Minuten hier sitze und ich werde wahrscheinlich trotzdem noch alles schaffen. Die Erfahrung zeigt meistens noch viel besser, als wenn ich direkt in meine Aktivität starte. Ja, es geht bei diesem kontemplativen Gebet um bewusstes Ein- und Ausatmen und auch darum, sich auf den Atem zu konzentrieren und Worte mit meinem Atem zu verbinden. Der Klassiker ist dabei, dass ich beim Einatmen sage Christus, also Christus. Der Christus ist der auferstandene Herr, die Lebenskraft, die atme ich ein und ich atme aus und sage Jesus. Und damit geht das, was beschwert, was anstrengend ist, mit ans Kreuz. Mir hilft das sehr. Man kann auch andere Worte sagen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber das wäre so ein Anfang. Christus, Jesus. Das ist so wohltuend. Probiert es einfach mal aus. Das wäre so meine Empfehlung, vielleicht die nächste Woche. Nehmt euch doch mal, vielleicht 2-3 Mal, die Zeit, das auszuprobieren. Das ist eine uralte Form des Betens. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist das Herzensgebet oder auch Jesusgebet. Das wurde schon früher in den ersten Jahrhunderten nach der Entstehung der Kirche gebetet. Das haben die Wüstenväter sich damals schon, haben das erkannt, dass das eine Art ist zu beten, die uns Gott sehr nahe bringt und die uns hilft, sein strahlendes Angesicht zu sehen. Das ist eigentlich, was ich hinstellen möchte. So, wir hatten diesen Hongi am Anfang, das ist dieses Einatmen. Oh, das tut uns einfach gut. Wir atmen ein, wir bekommen neues Leben, wir werden lebendig. Das macht uns echt lebendig. Aber der Hongi besteht ja nicht nur in Einatmen, sondern er besteht auch in Ausatmen. Hongi bedeutet Austausch des Atmens. Wenn wir nur einatmen, dann hyperventilieren wir irgendwann. Wenn wir mit Gott uns vorstellen, als wären wir mit Gott in diesem Hongi, was wir sind eigentlich, er hat uns diesen Lebensatem eingepustet, dann sind wir willkommen geheißen in seinem Land, als Mitbürger, als Hausgenossen. Und in diesem Hongi lässt Gott uns teilhaben an seinen Vorstellungen, an seinen Träumen, an seinen Hoffnungen für uns, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, unsere Wohnorte, für diese Welt. Das ist Austausch mit Gottes Gedanken für diese Welt. Wenn wir im Schöpfungsbericht weiterlesen, erfahren wir, dass Gott den Menschen ja als Partner einsetzt. Der Mensch ist Partner, mit Gott gemeinsam schöpferisch in der Welt tätig zu sein. Das geschieht nicht nur, aber das geschieht auch durch Gebet. Gebet ist heute das große Thema. Ich hoffe, ihr merkt es. Im Gebet klinken wir uns ein in Gottes Seufzen für diese Welt. Wir atmen aus in diese Welt hinein. Und mich berührt schon seit Längerem immer wieder ein Bibeltext. Und der hat sich mir in dieser Woche ziemlich aufgedrängt. Und der wollte in diesen Gottesdienst. Ich lese aus Hesekiel 37, die Verse 1 bis 10. Das ist Hesekiel, der die große Vision hat von dem Tal mit diesem vertrockneten Knochen. Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Och Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildete sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir: Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sag zu dem Atem: So spricht Gott der Herr. Komm, o Atem, aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Ihr habt vielleicht die Parallelen gemerkt. Auch in diesem Text begegnet uns dieser Lebensatem Gottes. Es ist von dieser Ruach Gottes. Das ist der Geist, der ist auch im Schöpfungsbericht tätig, der ist auch hier wieder tätig. Es ist dieser Geist, der die Totengebeine zusammenrücken lässt Ja, das ist Gott und er haucht dann quasi diese Ruach, diesen Lebensatem ein und belebt quasi das, was tot ist, neu. Es gibt zwei Stadien des Geschehens, sowohl im Schöpfungsbericht als auch hier. Im Schöpfungsbericht heißt es, Gott formte den Menschen. Und hier bei Hesekiel heißt es, er ließ alles wieder an seinen Platz rücken. Ich meine, das ist ja echt gruselig, die Vorstellung. Aber es ratterte und die Knochen, jeder kam wieder an seinen Platz. Da wurden wieder Körper geformt. Es überzog sich wieder mit Haut, mit Sehnen. Und dann gibt es immer diesen zweiten Schritt im Schöpfungsbericht. Gott atmet dem Menschen den Lebensatem ein. Und hier haucht er diesen vielen, vielen Leibern den Lebensatem neu ein. Es ist ja eigentlich ein Bericht von einer Neuschöpfung. Das ist die Rekreation Gottes. Eigentlich ist das zu dem Volk Israel gesprochen, was sich eigentlich gerade irgendwo in der Diaspora befindet, verstreut überall. Da ist kein Leben mehr in diesem Volk. Aber wir sind durch Jesus mit in dieses Volk hineingenommen. Wir brauchen den Atem Gottes, den Heiligen Geist, sonst bleibt das, was wir tun, unsere Veranstaltung, unsere Programme, unsere Ideen, unsere frommen Termine, dann bleiben die im ersten Stadium stecken. Wir können zwar viel formen, wir haben diese schöpferische Kreativität, mit der Gott uns begabt hat. Wir können ganz viel gestalten. Aber wenn wir den Geist Gottes nicht haben, dann bleibt das Wunder auf der halben Strecke stehen. Und wir wollen hier das ganze Wunder. Und das Berührende an diesem Text finde ich, dass Gott die Totengebeine nicht einfach so erweckt. Im Schöpfungsbericht, da wirkt ja Gott selbst. Aber hier im Hesekiel, da bindet er sich auf wundersame Art und Weise an diesen Propheten, an Hesekiel, um dieses Wirken in die Realität, um diese Vision ins Leben zu bringen. Also Gott gebraucht Hesekiel, den Menschen, und der ist betend und proklamierend an dieser Neuschöpfung beteiligt. Und ich finde das so beruhigend irgendwie. Wir hatten diesen Text auch diese Woche im Frühgebet an einem Morgen. Dieser Mensch, der ist ja eigentlich der Hesekiel, wie der auftritt. Und es in Vers 3 heißt, da fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel sagt, ach Herr, mein Gott, das weißt nur du. Das ist kein großer Glaubensheld. Das ist ein ganz normaler Mensch auch, der auch Prophet ist. So spricht nicht ein geistlicher Überflieger, jemand, der denkt, dass alles von seinem Glauben abhängt. Und stellt euch mal vor, das war doch auch mega einschüchternd. Der ist da von Gott rumgeführt zwischen diesen ganzen Knochen. Und das ist überwältigend, muss das gewesen sein. Was soll er da sagen? Was kann er ausrichten? Und ich glaube, dieses Einschüchternde, das empfinden ja auch manchmal wir. Wenn wir uns diese ganzen Nöte in unserem eigenen Leben vielleicht schon sehen, aber auch in dem Leben von den Menschen um uns herum. Ich empfinde das im Moment so. Es ist so viel Not da. So viel, sagen wir es mal im übertragenen Sinn, tote Knochen. Und dennoch meint Gott, dass ausgerechnet wir die Richtigen sind, wir Menschen, um betend, ja, und geradezu prophetisch in unsere geistlich tote Umgebung hineinzusprechen. Hesekiel, der spricht ja nur das aus, was er von Gott hört. Er lässt sich absolut in diesen Hongi mit Gott hineinnehmen. Und das, was Gott für diese Totengebeine als Vision hat, das spricht er dann betend in die Realität. Nämlich alles soll wieder an seinen richtigen Platz kommen. In diesen Menschenkörpern, in dem Gemeindeleib, in unserer Stadt, in unserem Land. Er spricht die Realität Gottes ins Leben. Diese toten Körper, die werden wieder mit dem Lebensatem, mit dem Geist Gottes erfüllt und neu belebt. Und das Ergebnis ist dann eine riesige Menschenmenge. In anderen Übersetzungen heißt es, da steht ein riesiges Heer auf, erfüllt vom Geist Gottes. und das bereit ist, für die Liebe und Gerechtigkeit Gottes in diese Welt einzutreten, die in diese Welt hinein zu transportieren. Das ist Gebet. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich heute so ein T-Shirt trage, wie ich es sonst nie trage. Da drauf steht vorne, you see bones. Ihr seht Knochen. Und hinten drauf steht, I see an army. Ich sehe eine Armee. Jetzt muss ich aufpassen, das berührt mich echt sehr immer. Und ich glaube, das ist die Perspektive Gottes auch für uns. Auch wenn wir nur Knochen sehen, wenn wir nur das Vertrocknete sehen, das, was niederliegt, das kann überwältigend sein. Aber Gottes Perspektive ist eine andere. Gott sieht die Armee. Dieses T-Shirt, das haben wir letztes Jahr bekommen, als wir auf dem europäischen Treffen der 24-7-Prayer-Bewegung waren in Rotterdam. Da wurden 25 Jahre gefeiert, diese Bewegung. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn ich mich hier mit Leuten unterhalte. Also diese Bewegung kennen nur sehr wenige Leute. Die tut sich auch nicht hervor mit großen Namen, mit Stars irgendwie. Das finde ich daran sehr berührend und sehr authentisch. Und am Anfang dieser Bewegung, die haben jetzt diese Woche war 26-jähriges Bestehen, da stand eine Vision, die sehr ähnlich ist wie der von Hesekiel. Pete Gregg ist der, jetzt im Rückblick der Gründer dieser Bewegung, aber der war mit einem Freund in Portugal unterwegs und als sie da an diesem ganz, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, an diesem Endpunkt Portugals da war, wo die beiden Ozeane ineinander fließen, da hatte er nachts, ist er aufgewacht oder war wach und hatte einen bildhaften Eindruck von Gott. Er hat quasi so von Portugal, von diesem Ende Richtung Europa geschaut und er hat gesehen, wie aus den verschiedenen Ländern in Europa Menschen aufstehen, Gott Armeen, Heere, große Menschenmengen aufstehen lässt, die seine Liebe, seine Gerechtigkeit in ihre Länder und in diese Welt tragen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit verbunden, auch mit diesem Text in Hesekiel 37. Das Ganze hat, der hat das Jahre mit sich getragen, da ist überhaupt nichts passiert. Und am 5. September 99 ist der erste Gebetsraum in Chichester eröffnet worden. Und sie hatten sich einfach vorgenommen, wir wollen einen Monat lang 24 Stunden am Tag beten. Das war so die Idee dahinter. Das ist irgendwie klar geworden, durch verschiedene Wege hat Gott gesagt, ja, das ist eine gute Idee, mach das mal. Und seitdem hat das nie wieder aufgehört. Das war gar nicht so geplant. Von diesem ersten Gebetsraum, was man heute weiß oder was gezählt ist, wird jetzt heute in 125 Nationen auf der Erde in über 25.000 Gebetsräumen auf kreative Art und Weise gebetet. Immer mit dieser Vision von, die Schlagworte sind Prayer Justice Mission, also Gebet. Und daraus, das atmen wir ein und wir gehen dann raus mit einer Mission und mit Gerechtigkeit, mit einem Anliegen für Gerechtigkeit in diese Welt. Beten können wir mit Gott hineinwirken in diese Welt. Seine Träume werden dann zu unseren. Und wir beten, dass seine Liebe, sein Leben, sein Licht zu denen hinströmt, die das brauchen, die wie tot daliegen. Und wenn wir beten, dann ist es doch so, wir tragen Gott doch keine Einkaufsliste vor, sondern wir werden an einem schöpferischen Prozess beteiligt. Wir werden an einer Neuschöpfung beteiligt. Und wir wollen doch, dass möglichst viele Menschen diese Erfahrung machen, dieses strahlende Angesicht Gottes zu sehen. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass Menschen ihn wahrnehmen können, dass Menschen sehen können, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sie anstrahlt, wie groß seine Sehnsucht danach ist. Und unsere Aufgabe ist es da, auch als Gemeinde zu beten, dass das ins Leben kommt, dass möglichst viele Menschen ihn kennenlernen, diesen liebenden Vater. Wir sind die schöpferischen Partner Gottes. Und im Gebet verpassen wir der toten Realität einen schöpferischen Neubeginn. Was ist das für ein Vorrecht? Wir beten noch 2 Wochen im Frühgebet. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt auch online dazukommen, aber ich wünsche mir echt, wir sind Gemeinde auf den Knien, die wirklich da dran ist und diese Realität ins Leben bringt und betet. Wir atmen ein, wir sehen Gottes Angesicht über uns strahlen und wir atmen aus und wir beten diese lebensspendende Kraft, sein Geist über den geistlichen Totengebeinen aus. Diese Predigtserie im September heißt Salz und Licht. Da gibt es, vielleicht kannst du mal gucken, Ingo, da gibt es so ein, ja, sehr schön, danke. Heute ist dieses Salz und Licht sein, das ist Gebet. Das ist die Basis von allem. Das ist der Kraftraum, das ist die Schaltzentrale auch für uns als Gemeinde. Gebet ist die geistliche Superkraft, um im Grunde dieser Alltagssuppe, in der wir schwimmen, Würze zu verleihen, um finstere Situationen ein Stück heller zu machen. Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst innerlich. In der Vorbereitung war mir wichtig, dass heute Zeit ist, für verschiedene Menschen eine Berührung von Gott zu bekommen. Einmal, wenn du dieses strahlende Angesicht Gottes nicht sehen kannst, dafür zu beten, dass Gott dir seine Liebe neu offenbart, dass da diese Hindernisse abgeräumt werden. Und wenn du das Gefühl hast, auch in deinem Leben, du fühlst dich eigentlich eher so wie diese Totengebeine oder in deinem Leben drumherum sind viele, dann nimmst du so wahr, da ist es so tot, da ist es so trocken, so dürr. Und du sehnst dich nach dieser Erfrischung, nach dieser Neubelebung. Dann lade ich dich auch ein, dann ist heute auch Zeit, dass du für dich beten lässt. Und ich glaube, auch Gott will heute Gebetsberufungen neu aussprechen. Ich glaube, Gott sehnt sich danach, dass wir ins Gebet kommen. Und wenn du da irgendwie was merkst oder denkst, oh, ich finde Beten immer so anstrengend und das ist so mühsam, ich glaube, dann bist du noch nicht da, wo es eigentlich der richtige Ort ist. Also Beten sollte nicht anstrengend sein. Gebet ist Berührung mit Gott, es ist Beziehung, es ist eigentlich, soll es was Lebensspendendes sein. Und ich lade dich ein, dass du dann kommst und auch für dich beten lässt, wenn du merkst irgendwie, das ist gerade schwierig. Ja, ich würde gerade noch mal beten. Gott, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns sieht, dessen Angesicht über uns strahlt. Was für ein Vorrecht, dass wir dich kennen und lieben und sehen dürfen. Und ich lade dich ein, dass du dich ausbreitest hier bei uns. Du weißt, wo jede und jeder gerade steht, innerlich. Du weißt, wo jemand sich fühlt wie im Tal mit den toten Gebeinen, wo so wenig Leben ist und wo Hilflosigkeit ist. Jesus, und ich bitte dich, dass du heute neue Berufungen aussprichst. Die neue Berufung in deine Gegenwart und die Berufung, wirklich schöpferisch mittätig zu sein mit dir in dieser Welt im Gebet. Jesus, wir halten dir die Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben, hin. Wir halten uns dir hin. Wir sind vor dir. Mit offenen Herzen und Händen und wir wollen dich sehen. Amen.